Listen to Leli, der Podcast für Stallautomatisierer. Hier erwarten dich spannende Themen rund um Automatisierung im Kuhstall, interessante Gesprächspartner, Hintergrundwissen und neue Ideen für dich und für deinen Betrieb.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Listen to Leli, der Podcast für Stallautomatisierer. Mein Name ist Theresa Maisch, ich arbeite seit 4,5 Jahren als Commercial Product Specialist bei Leli Deutschland und ich freue mich ganz besonders, dass wir für diese erste Folge einen Kollegen als Gast gewinnen konnten, der schon so lange Teil der Leli-Familie ist, dass heute bestimmt keine Frage offen bleiben wird. Peter Meyer, schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, Theresa. Ich freue mich auch, dass ich heute bei der ersten Podcast-Folge dabei sein darf. Wie gesagt, du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Peter Meyer. Ich bin seit 1998 im Unternehmen, habe in verschiedenen Positionen gearbeitet, habe viel bei Leli auch erleben können und dürfen und freue mich immer noch, heute ein Teil der Familie zu sein.
Ja, das Thema dieser ersten Folge heute soll die Firma Leli sein. Leli, ein Familienunternehmen. Erzähl doch mal, wie hat alles angefangen bei Leli?
Ja, also Leli ist gestartet 1948. Dort wurde das Unternehmen gegründet, Cornelius und Ari van der Leli. Ich war natürlich selber nicht dabei, klar, aber in der Einstieg in der Außenwirtschaft ist man mit dem Sternradschwader, nach der Erfindung des Sternradschwaders, ist man dort eingestiegen in die Außenwirtschaft und hat von dort aus dann viele weitere Produkte entwickelt, einmal in der Heuernte, aber auch in der Bodenbearbeitung.
Okay, und jetzt sind wir ja eigentlich vor allem bekannt für Innenwirtschaft, für Melkroboter, für Gülleschieber. Wann ist denn die Innenwirtschaft dazugekommen?
Ja, das Ganze hat sich natürlich dann, oder Leli war ja immer schon ein Bestreben, die Automatisierung in der Landwirtschaft voranzutreiben. Das heißt, alle Prozesse, die sich wiederkehren oder wiederholen, zu automatisieren. Und da war eben auch das Melken, ich sag mal, am Wickel. Und man hat 1992 den ersten Melkroboter vorgestellt als Prototyp, der dann 1995 tatsächlich dann auch eingeführt worden ist.
Ist ja schon eine recht lange Zeit. Wie hat sich die Firma denn danach entwickelt? Kannst du vielleicht kurz ein paar Meilensteine aufzeigen?
Also die Firma hat sich natürlich dann weiterentwickelt. Es gab viele Meilensteine, wie du auch schon angesprochen hast. Es sind nicht nur die Produkte. Ich denke, jedes neue Produkt war immer ein Meilenstein bei Leli. Für mich war ein großer Meilenstein damals die Einführung auch von T4C, das eigene Management-System innerhalb der Innenwirtschaft. Aber nichtsdestotrotz gab es eben neben den Produkten, wie ich sag mal Melkroboter, Discovery, man kann das ja auf der Internetseite auch sehen, auch Konzepte, die Leli in den Markt gebracht hat. Zum einen das Franchise-Konzept, das seinerzeit, eigentlich ganz neu war in der Landwirtschaft. Man kennt das ja mehr, dass es dort mehr eine Händlerschaft gibt, weniger ein Franchise-Geschäft. Auch diese Geschichte mit dem Franchise hat Leli weiter vorangetrieben. Wir sind jetzt bei Franchise 2.0 und sehen, dass wir da sehr erfolgreich im Markt mit sind und uns da gegenüber der Konkurrenz gut durchdrücken.
Die Entwicklung des Händlernetzes, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Du warst ja dabei damals, als es angefangen hat, als der erste Melkroboter auch in Deutschland dann eingebaut wurde. Wie hat das funktioniert? Die Firma kommt aus Holland, man braucht ja einen Vertriebskanal irgendwie nach Deutschland. Wie war das damals?
Ja, wie hat sich der Markt entwickelt oder wie hat Leli seinen Vertrieb ausgerichtet? Es gab im Grunde genommen zwei Gesellschaften. Es gab die Gesellschaft in Bayern, die mit den ersten Robotern angefangen sind. Und dann hat man eine Leli Melksysteme gegründet. Das war im Grunde genommen auch mein Einstieg. Dort bin ich als Serviceleiter angefangen. Und wir haben dort die ersten Maschinen installiert, gewartet und gepflegt und gehegt. Man kannte noch jeden Monteur, sage ich mal, mehr oder weniger, jeden Techniker. Wir sind seinerzeit mit drei Techniker angefangen, haben das dann weiter ausgebaut. Und später ist dann eben das Franchise-Konzept beziehungsweise erstmal das Händlerkonzept forciert worden. Wir hatten dann mehrere Händler in Deutschland. Und später hat man dann aus den Händlern ein Franchise-Partner-Geschäft gemacht.
Der Melkrobotermarkt hat sich ja auch entwickelt. Also ich würde mal behaupten, wie du gerade sagst, als du angefangen hast mit drei Servicetechnikern, da kann man nicht so viele Melkroboter warten und hegen und pflegen. Wir haben ja mittlerweile 13 Leli Center in unserem Cluster. Ja, wie hat sich der Markt entwickelt? Es sind ja mittlerweile auch nicht nur Melkroboter, es sind ja noch mehrere Produkte. Wie lange hat es gedauert? Wie wird der Melkroboter angenommen?
Also wenn du fragst, wie hat sich der Markt entwickelt, ich glaube, der Markt hat sich nicht alleine entwickelt, sondern Lilly hat maßgeblich dazu beigetragen, den Markt mitzuentwickeln. Denn gerade zu Anfang, wie wir angefangen sind, war das natürlich noch ein hartes Geschäft, sage ich mal, weil der Roboter ja immer noch nicht so anerkannt war und auch die gesetzliche Grundlage noch nicht immer da war. Das heißt, wir mussten also auch erstmal gesetzliche Grundlagen schaffen, damit Landwirte den Roboter, den Astronaut, dann auch einsetzen können. Natürlich teilweise auch belächelt von der Konkurrenz so ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber wir haben dann doch mit einer starken Mannschaft und auch einem großen Durchsetzungsvermögen dann und einem guten Netzwerk dann, sag ich mal, den Markt dorthin bewegt, wo er jetzt heute ist.
Wenn du sagst gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben, was waren denn die Vorbehalte und was haben wir als Lilly entgegensetzen können? Also wie habt ihr das damals geschafft, dass es eben erst möglich war, sich überhaupt als Firma mit Melkrobotern, mit automatischen Melksystemen so weit zu entwickeln, wie wir jetzt heute sind?
Ja, es gibt ja eine Milchgüteverordnung und die Milchgüteverordnung hat eben gewisse, ist eigentlich ausgerichtet auf den Melkstandbetrieb oder war seinerzeit mehr ausgerichtet auf den Melkstandbetrieb. Und seinerzeit war es eben erforderlich, dass eigentlich jeder Landwirt seinem Melkroboter beim Melken zugucken musste, damit er beobachtet, dass die Milch auch richtig und, ich sag mal, sauber in den Tank geht. Dann sind die ersten Sensoren gekommen, die uns dann eben ermöglicht haben, das menschliche Auge mehr oder weniger zu ersetzen. Und das kostet natürlich dann irgendwo, oder dann muss man natürlich dann auch gesetzliche Grundlagen schaffen, dass diese Sensoren anerkannt werden. Das war zum Beispiel das MQCC oder das MQC, was dann eingeführt worden ist. Unter anderem aber auch die Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zusammen mit den Autoritäten, dass wir praktisch dann jeden Landwirt einen Maßnahmenkatalog an die Hand geben konnten. Und wenn er diesen erfüllt, den gibt es ja auch noch, dann konnte man eben den Melkroboter einsetzen.
Das heißt, da warst du ja maßgeblich dran beteiligt dann auch, weil es gerade ja auch hier in Deutschland dann wichtig war. Kannst du noch ein bisschen mehr zu deinem eigenen Werdegang berichten? Also du hast ja angefangen, als es in Bayern gestartet ist dann oder kurz danach.
Kurz danach, genau.
Hast dann die Vertriebsstruktur in Deutschland aufgebaut. Was waren so deine nächsten Stationen innerhalb von den letzten 25 Jahren?
Ja, also es war eigentlich eine Entwicklung, die hätte ich mir jetzt auch gar nicht so gedacht oder geträumen lassen eigentlich. Denn letztendlich, wir sind angefangen in Deutschland im Servicebereich, den Servicebereich aufzubauen und haben auch natürlich den Markt weiterentwickelt. Und wie das Franchise-System dann mehr und mehr Fuß gefasst hat, wurde ich gefragt, ob ich vielleicht mal so ein kleines Projekt in den Niederlanden machen möchte, so für maximal 3 Monate. Ja, und aus den 3 Monaten sind dann 7 Jahre geworden. Das heißt also, ich habe dann das Franchise-Projekt teilweise mit begleitet, international dann, und bin dann später in den Service gegangen, also habe den internationalen Service geleitet. Dann war ich noch ein paar Jahre im Produktmanagement und bin jetzt seit 2015 wieder zurück in Deutschland und verantwortlich für den Customer Care-Bereich. Das heißt also für den Farm-Management-Bereich, für den technischen Service-Support und Aftermarket Consumables.
Dann hast du ja doch auch schon einiges mitbekommen, auch sagen wir mal, ein Kommen und Gehen in 25 Jahren erlebt man ja viele, viele Kollegen. Wir sprechen ja immer von der Familie Lilly, von dem Familienunternehmen. Kannst du das so bestätigen? Was ist so das Besondere an dem Unternehmen, beziehungsweise warum ist es eigentlich ein Familienunternehmen?
Ja, ich glaube, das steuert sich von alleine von der Familie van der Lilly. Also Alexander selber legt da sehr großen Wert drauf, dass wir ein Familienunternehmen bleiben, und hat das auch, sage ich mal, mit seiner Firma so weitergelebt und natürlich auch mit seinem Board. Alle, sage ich mal, stehen hinter diesem Familiengedanken. Und ich denke, das ist einfach dann der Erfolg, auch ein Familienunternehmen zu bleiben.
Selbst wenn er ja jetzt auch André van Troost eigentlich unser CEO ist, ist es ja doch so, dass Alexander immer noch Teil der Lilly-Familie ist, ja schon ganz automatisch. Aber was macht Alexander van der Lilly mittlerweile?
Alexander van der Lilly hat einen Aufsichtsrat gegründet und mit diesem Aufsichtsrat gemeinsam überwacht er praktisch die Geschäfte, möchte sich auch vielleicht nicht direkt zurückziehen, aber möchte auch seinen Nachfolgern ein gesundes Familienunternehmen übergeben. Das ist ihm, glaube ich, ganz wichtig, dass das Unternehmen auch weitergeht und dass auch der Familiengedanke und auch der Gedanke der Nachhaltigkeit, der Innovation einfach dann auch weitergeführt wird. Und da muss man vielleicht auch mal einen weiteren Schritt gehen. Die Firma ist wieder gewachsen mit dem Aufsichtsrat. Und wir sehen ja auch, wo wir überall weiter wachsen, ob es hier im Cluster Dach ist. Sagen wir mal, wenn ich jetzt schaue, vor zwei Jahren sind wir mit 25 Leuten angefangen. Wir sind mittlerweile über 50. Das Familienunternehmen wächst doch rasant.
Du hast gerade eben schon angesprochen, was Alexander van der Lely wichtig ist. Was würdest du sagen, für was steht das Unternehmen für dich? Also was sind so die Kernziele oder was macht Lely aus?
Ja, also einmal natürlich die Innovation, das ist klar, dass es immer wieder was Neues gibt und auch was Neues kommt, dass wir nicht stehen bleiben. Manchmal könnte man das Unternehmen auch als rastlos bezeichnen. Es geht immer weiter, es kommt immer wieder was Neues. Und Herausforderungen werden angenommen, werden auch gelöst. Lely kommt eigentlich immer mit Lösungen in den Markt. Und das zeichnet das Unternehmen eigentlich dann auch aus. Und natürlich immer der Nachhaltigkeitsgedanke, dass unsere Kunden letztendlich mit unseren Geräten nachhaltig und profitabel produzieren können.
Ja. Du hast gerade angesprochen, also der A5 war ja einer der Meilensteine in 2018, einer der Weiterentwicklungen unserer Systeme. Du bist ja nah dran. Was glaubst du? Wie geht's weiter? Wo entwickeln wir uns hin mit Lely und mit unseren Ideen? Was glaubst du, was kommt als nächstes?
Ach, ich glaube, es kommt noch viel Technik, es kommt aber auch viel Konzeptionelles. Wenn man jetzt mal guckt, Horizon in den Markt gebracht, als nicht nur als Management-Software, sondern als wirklich als Datenplattform und Management-Software in Kombination mit unseren Geräten neue Konzepte für den Markt entwickeln, sodass es eigentlich für unsere Kunden, aber auch vielleicht für die ganze Organisation einfacher wird, in Zukunft dann auch vielleicht mal Entscheidungen abnehmen zu können über Software. Ich denke, das ist also, das wird so als nächstes, also es werden die nächsten Meilensteine in diese Richtung gehen.
Ja, bleibt also spannend. Unsere Zeit ist leider schon um, Peter. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Dann sage ich auch vielen Dank.
Dir hat die Folge gefallen? Abonniere unseren Kanal und freue dich jeden Monat auf spannende neue Folgen.